Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Historischer, kultureller und natürlich sprachlicher Art. Es gab Neugier, aber weitgehende Unkenntnis oder zumindest ein Defizit an Kenntnis im außerrumänischen Sprachraum. Und auf der anderen Seite gab es eine Vielzahl von jüngeren Autoren, begabt, aber frustriert, imprägniert mit der noch immer allgegenwärtigen Formel »Nune lasse«. Sie lassen uns ja nicht ran. Also hungrige Wölfe, die sich marginalisiert fühlten. Das könnte ein Inventar von Innenansicht und von Außenansicht sein. Hält sich eine Schreibergeneration für marginalisiert, dann muss etwas dagegen getan werden. Die Außenansicht muss mit der Innenansicht unter einen Hut gebracht werden. Etwa durch das Herausfinden, wer sind diese jungen Nachbarn? Was und wie denken Sie? Wie sehen Sie sich selbst? Geht man an die Quellen und bleibt nicht bei spektakulären Kolportagen über Roma-Dramen, Straßenkinder, Pferdefleisch oder Politskandale stehen, so kann der Leser, der Deutsche, mit dem Schreibenden, dem Rumänischen, in eine Zwiesprache treten. Dazu wird er mit dem vorliegenden Band eingeladen. Es sind vorwiegend Gegenwartstexte, Prosa in kleinen, verdaubaren Portionen, die dem Leser etwas über Rumänien mitgeben, die eine Spur graben sollen, die später je nach Gusto vertieft werden kann. Im Kontext eines literarischen Europas heutiger Zeit, so war die Prämisse, sollte etwas über Rumänien erzählt werden. Nicht über eine Stadt, über eine Region, eine Ethnie, eher eine Allround-Ansicht zur Initiation eines zukünftigen Lesers rumänischer Literatur. Die Bandbreite ist groß. Neben den dichterischen Kurzgeschichten seien sie imaginativ, etwa Radu Andreescu, oder surrealistisch, Nikita Danilov ist ein Vertreter, finden sich andere, die memorialistische Züge aufweisen, etwa bei Nicolae Manolescu. Oder journalistische bei Florin Lazarescu oder gar soziologische bei Dan Lungu. Und auch Texte, die von dem farblosen oder hoffnungsgetäuschten Alltag einer Übergangsgesellschaft handeln, fehlen nicht. Mircea Zuclea etwa oder andere, die sich der Trostlosigkeit der normierten Wohnschachteln widmen, samt ihrem Inhalt, Menschen, die in ein vermeintlich zivilisiertes Zentrum versetzt wurden, aber dennoch ihre wilde Lebendigkeit der Vorstadtbewohner beibehalten haben. Davon schreibt Mugur Grosso. Unter all den konkreten Merkmalen der in der jüngeren Literatur beschriebenen Alltagsgroteske schimmert immer ein Hauch von Humor und auch die lichten Punkte wie bei Silvio Danco, die abstrakten, die verinnerlichten. Gegen alle Ratschläge und Geschmäcker habe ich mich entschlossen, auch ältere, in Anführungszeichen, Texte aufzunehmen, im Sinne einer Vielfalt Flanken zu schlagen, nach links und nach rechts, auch um einen Kontrast zu bieten. Kontrast ausdrücklich ohne Wertung. So finden wir Texte wie den von Caragiale, die köstliche Geschichte eines patriotischen Bürgermeisters, der seiner Geburtsstadt Misil, eine Kleinstadt im Südosten Rumäniens, mit allen Mitteln internationale Bedeutung verschaffen will. Oder Alexandru Macedonski mit seinen Bildern einer verlorenen Urbanität. Oder mit Kalistratogas und seinen Naturbeschreibungen und Gegenden, die heute manch einem unbekannt sind, sogar Rumänen, trotz besserer Infrastruktur und Mobilitätsbedingungen. Sie sollen nicht der Befriedigung von Nostalgie dienen, sondern auf andere Wahrnehmungsarten hinweisen. Es ist der Versuch einer Zusammenführung von Neu und Alt aus der Überzeugung heraus, dass das eine ohne das andere nicht hinreichend ist. Die Texte sind kurze Prosastücke, wie gesagt. Zu finden sind aber auch lyrische Einsprengsel. Und dann, um das weite Spektrum der im rumänischen Sprachraum entstandenen Literatur anzudeuten, sind auch Texte von Autoren mit anderen sprachlichen Wurzeln aufgenommen. Der Kontrast des aus Siebenbürgen stammenden Michael Astner, der in deutscher Kürze und Nüchternheit Tiefsinniges ausdrückt, und dem aus einer armenischen Familie hervorgegangenen Varujan Voskanyan, auch er ist überall präsent auf dieser Buchmesse, Voskanyan, der in ausschweifend orientalischer Erzählfreude Wärme ausstrahlt, konnte nicht größer sein. In dieser Geschichte, er schreibt auch härtere Sachen. Auch hier bemerkt man das bewusste Abweichen vom Schema eines einheitlichen Genres. Und damit hoffe ich, dass der Leser das Buch dieser Vielfalt in die Hand nehmen wird, Erzähler finden mag, mit denen er gerne seine Zeit verbringt, dass er sie auftut, diese Bilder mit dem doppelten Boden, dem versteckten Sinn. Kostproben hören Sie jetzt in einer bitterwahren Skizze über Berichterstattung zu Katastrophen, unterhaltsam geschrieben von Florin Lazarescu, eine weitere von Colleen Torsan, bei dem man sich nicht entscheiden kann, was man mehr liebt, seine Art zu musizieren oder zu schreiben. Bei ihm geht es um vier Avantgarde-Musiker aus Rumänien, die aufbrechen zu einer Tournee durch Deutschland. Neben ganz persönlichen Impressionen der einzelnen Orte, wo die vier auftreten, der deutschen Organisatoren, die sich um sie kümmern, streut der Autor die melancholisch-philosophische Betrachtung darüber ein, wie jemand aus dem früheren Ostblock den heutigen Westen erlebt. Reiseeindrücke eines sensiblen Menschen, dessen Achtsamkeit und menschliche Aufmerksamkeit kaum etwas entgeht. Die deutsche Version lesen Sigrid Hofmeier, Journalistin aus Freiburg, und Tina Schwellnuss. Sie hat während ihres Studiums in Freiburg sehr gut mit übersetzt. Vielen Dank, Tina, nochmal. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Florin Lazarescu, Sonderberichterstattung. Die Erde erschien wüst und leer. Nach wochenlangem Regen war der Damm in den Bergen gebrochen und hatte alle Dörfer am Ufer des einst so ruhigen Flusses überflutet. Vier Siedlungen versanken fast vollkommen im Wasser. Wie durch ein Wunder gab es kaum Opfer. Sie waren so gering, dass einige Journalisten sich ernsthaft überlegten, ob es sich lohne, hier von einer Tragödie zu sprechen, ein Begriff, den sie oft und gerne benutzten. Wenn ein Flugzeug abstürzt oder ein Zug explodiert und einige Menschen dabei sterben, dann ist das eine Katastrophe. Eine tragische Katastrophe. Ein Hurrikan oder ein Gewitter mit Hageleinschlag, ein Desaster. Wenn es dann auch noch viele Tote gibt, eine desaströse Tragödie. Ein Verkehrsunfall mit mindestens einem Toten, eine Tragödie. Aber dafür muss der Tote schon ordentlich entstellt sein. Ein Fahrer, der mit dem LKW umkippt, Leichtsinn am Steuer. Eine in ihrer Wohnung verhungerte Rentnerin, Nachlässigkeit der Regierung. Ein Mann an der Straßenecke aus dem Rettungswagen geschleudert, Versagen der staatlichen Instanzen. Ein Star, der Selbstmord begeht, ein x-beliebiger Fall. Der Begriff Tragödie sollte jedoch mit Maß verwendet werden. Er darf nicht mehr als 2-3 Mal in einer Nachrichtensendung vorkommen. Trotz seiner Faszinationswucht hat der Begriff einen großen Nachteil. Er verträgt nämlich keine Steigerungsstufen. Man kann nicht Megatragödie oder tragischer, am tragischsten, übertragisch, absolut tragisch sagen, außer man ist ein sehr eigenwilliger Journalist. Der einzige erlaubte Kunstgriff ist eine Tragödie von großem Umfang. Was die 4 Ortschaften betrifft, die sich unter Wasser befanden, waren sich die Reporter vor Ort einig, dass die Menschen Glück hatten. Es gab nur wenig Tote und die hatten sich ihren Untergang selbst zuzuschreiben, da sie sich geweigert hatten, auf Anraten der Behörden ihre Häuser zu verlassen. Eine viel größere Tragödie für die Journalisten war es, dass sie dort im Tal nichts Spektakuläres zu filmen oder zu berichten hatten. Nur einige weinende Frauen und eine Meute von Kindern, die fröhlich vor der Kamera herumhüpften. Eines von ihnen erklärte seine Freude so: Wir haben zwar keinen Schlafplatz mehr, aber dafür ist das Schulgebäude zum Teufel gegangen. Die Autoritäten waren optimistisch, vor allem der Bürgermeister. Leute, jetzt hört die Welt wenigstens von uns. So viele Jahre mussten vergehen, bis endlich ein Politiker oder jemand von der Presse hier auftaucht. So gelingt es uns diesmal sicher, dass unsere Gegend als geschädigt eingestuft wird. Von den Journalisten beschlossen nur einige, flussaufwärts nach Interessanterem zu suchen. Die meisten hatten Filmaufnahmen von früheren Überschwemmungen. Sie holten sich die Genehmigung des Bürgermeisters und kehrten flugs in die Hauptstadt zurück. Antonio rettete sich auf ein Militärschiff, auf dem sich auch 2 TV-Reporterinnen mit je einem Kameramann befanden. Also, meine Liebe, hielt die eine der anderen vor, du willst live auf Sendung mit solchen Schuhen? Was soll ich denn deiner Meinung nach für Schuhe anziehen? Du tust gerade so, als wärst du erst seit gestern oder heute bei den Nachrichten. Gummistiefel hättest du mitnehmen sollen. Klar weiß ich das, bin doch keine Anfängerin. Aber ich finde, eine Frau soll wie eine Frau aussehen, auch in unvorhersehbaren Situationen. Wenn du nicht weißt, wie man sich richtig kleidet, mit einem schönen Paar Schuhe zum Beispiel, dann bist du keine Frau. Stundenlang glitten sie über das Wasser, als wären sie die Kinder auf der Arche Noah, von Gott gerettet, um die Erneuerung der Welt zu bezeugen. Das erste Hindernis, auf das sie auf dem Wasser stießen, war ein Baum. In den großen Ästen hatten sich Teppiche verfangen und verschiedene Kleidungsstücke flatterten im Wind. Im Baum selbst entdeckten sie ein Flutopfer, das, gestützt auf einen Zweig, Kopf und Arme vornüber zum Wasser hängen ließ. Ein regloser Mann. Er schien tot zu sein. Als das Boot nahe genug herangefahren war, bewegte sich ein Arm des Mannes, so als würde er zur Ankunft salutieren. »Guten Tag, gute Leute«, rief der Mann. »Guten Tag«, antworteten die Bootsinsassen. Aufregung machte sich breit. Die Reporterinnen schrien den Kameramännern zu: »Aufnahme, Aufnahme!« »Was machst du denn dort? Sieht man das etwa nicht? Ich fische.« »Wieso fischen? Du hast doch noch nicht mal eine Angel.« Auf dem Gesicht des Mannes erschien ein Lächeln, aber aufgrund der umgekehrten Position sah es so aus, als würden seine Mundwinkel Ärger ausdrücken. »Glaubt ihr wirklich, mir steht der Sinn nach Fisch? Ich fische das, was hier an mir vorbeischwimmt. Sachen. Schaut, was ich alles herausgefischt habe, seit es hell geworden ist. Dieser Teppich ist von bester Qualität. Und so eine tolle Hose besaß noch niemand in meiner Familie. Es sind die coolsten Jeans, die ich jemals besessen habe. Und Hemden, so viele du willst. Von dem Käsefass ganz zu schweigen, auch eine Waschmaschine hätte ich fast erwischt, aber so ist das Leben. Ich wäre ja jetzt auch nicht in der Lage gewesen, sie auf den Baum zu hieven. Man kann nicht alles haben. Vor einer Stunde ungefähr habe ich den Stiefel hier aus dem Wasser gefischt. Schaut ihn euch an, Leder, reines Leder. Ich warte auf den zweiten. Sobald ich ihn habe, hau ich ab. Komm, wir nehmen dich mit zum Ufer. Geht eurer Wege, gute Leute. Soll ich alle diese Schätze hier zurücklassen, damit sie mir geklaut werden? Ich bin doch nicht verrückt. Nicht mal einen Kilometer vom Angler entfernt fanden sie auf einer inselartigen Erhebung einen alten Mann und eine Kuh. Der Alte weinte. Schluss jetzt, Alter, jammer nicht mehr, tröstete ihn ein Soldat. Wir retten dich, spring ins Boot. Nein, ich will nicht. Was, du willst nicht, wieso das? Ich gehe hier nicht weg ohne meine Kuh, auch tot nicht. Solche Retter wie euch kenne ich. Hier ist auch ein Helikopter vorbeigeflogen. Sie wollten, dass ich mich an einen Strick binde und mich nach oben ziehen lasse. Meine Kuh sollte ich hier lassen, aber ich gehe nicht ohne sie. Ich habe sie aufgezogen von klein an. So kann ich sie jetzt nicht zurücklassen, wo sie gerade anfängt, Milch zu geben. Auf einer weiteren Insel fand auch die zweite Reporterin etwas Interessantes für die Berichterstattung. Die Insel war größer, eine ganze Familie war hier in dem Trümmerfeld zurückgeblieben, das einmal ihr Haus gewesen war. Die Frau und der Mann versuchten, aus den Bruchstücken die Reste der Sachen zu retten, die das Wasser mitgerissen hatte. Die Kinder balgten sich barfuß in dem früheren Hof und trugen um den Bauch jeweils einen Gummischlauch, den sie aus den Rädern eines Karrens herausgezogen hatten. Als der Mann hörte, dass sie in die Live-Nachrichten kommen würden, sprang er vor Freude auf. »Ja, filmen Sie uns, Fräulein. Vielleicht werden wir dann auch als Flutopfer anerkannt. Letztes Mal wollten sie nicht. Bei den Überschwemmungen vom letzten Jahr, als der Fluss nur angeschwollen war und der Damm nicht gebrochen, hat man uns gesagt, unser Haus sei intakt. Wir wären zu Schaden gekommen. Zu Schaden kommen die, die sterben. Außer einigen Flaschen Mineralwasser und ein paar Säften haben sie uns nichts gegeben. Und die waren auch noch abgelaufen, als ob wir blöd wären.« Die Reporterin sah mit Profi-Augen zur Insel hin und sie musste ihrer Kollegin recht geben. Mit diesen Schuhen konnte sie nicht in den Schlamm steigen. »Ih«, sagte sie angeekelt, »wie soll ich denn jetzt aus dem Boot steigen?« »Kein Problem, Fräuleinchen, ich gebe Ihnen meine Gummistiefel, ich brauche sie ja nicht«, löste der Mann die Situation. Sie zog die Gummistiefel an, stieg aus dem Boot und zückte ihr Handy. »Okay, ich habe Empfang, in einer Viertelstunde sind wir auf Sendung, los!« »Wir sollten uns ein wenig organisieren«, rief sie, während sie die Insel wie eine Filmbühne begutachtete. »Seid endlich ruhig«, schrie sie die Kinder an, »lasst ihr mich jetzt meine Arbeit machen. Und Sie, gute Frau, hören Sie auf und nehmen Sie Ihre Arbeit erst wieder auf, wenn ich ins Mikrofon spreche. Sie auch, mein Lieber. Dann kommen Sie auf mich zu, nein, lieber doch nicht. Arbeiten Sie in den Trümmern, so als wären wir gar nicht da. Ich komme dann auf Sie zu. Hast du das mitbekommen?«, fragte sie den Kameramann. »Mach eine Nahaufnahme von mir, wenn wir auf Sendung gehen, dann richtest du die Kamera aufs Wasser. Wenn ich anfange zu reden, Bild auf mich, dann herunter auf die Stiefel, schwenk auf die Menschen, dann wieder zu mir, zu den Stiefeln und du folgst mir mit der Kamera, während ich mich zu ihnen wende. Kapiert?« Der Kameramann bejahte. »Und ich, was soll ich sagen?«, fragte der Mann. »Was du sagen sollst, das werde ich dir im gegebenen Moment schon sagen. Viel wichtiger ist, was ich sage. Ich werde jetzt einen Plan machen.« Sie notierte sich ihre Worte und verteilte die Protagonisten auf festgesetzte Plätze. Als sie das Sendezeichen erhielt, erschien auf dem Bildschirm die riesige Wasserfläche in voller Breite. Oben in einer Ecke stand geschrieben, nach uns die Sintflut. »Guten Tag, Adi, guten Tag, verehrte Zuschauer. An dem Ort, wo ich mich im Moment befinde,« Kameraschwenk auf die Stiefel, »hätte eine Tragödie stattfinden können. Glücklicherweise,« Aufnahme der Trümmer, »kamen Herr und Frau Virlan«, Schwenk auf den Mann und die Frau, die nur vorgaben, in den Trümmern zu arbeiten, weil es nichts mehr herauszuziehen gab, »und ihre drei Kinder«, Bild der Kinder mit den Gummischläuchen um den Bauch. »Mit dem Leben davon, ich befinde mich jetzt«, Bild zu den Stiefeln, dann auf die Journalistin im Vordergrund, »genau an der Stelle, wo einmal ihr Hof gewesen ist. Wir bitten Herrn Virlan«, Bild Herr Virlan mit einem Brett in der Hand, »uns zu erzählen, was passiert ist.« Sie streckte das Mikrofon in seine Richtung. Herr Virlan warf das Brett weg und griff sich das Mikrofon. Er näherte sich mit dem Mikrofon in der Hand und schaute ruhig in die Kamera. Der Nachrichtenmann übernahm das Kommando. »Herr Virlan, wie fühlen Sie sich, nachdem Sie einer Tragödie entkommen sind?« K- Kameraschwenk auf Herrn Wirlan, der tief durchatmet und seine Brust stolz aufbläht. Ein Glück, Herr Nachrichtensprecher, ein Glück, dass ich mich einige Jahre sportlich betätigt habe. Ich schwimme wie ein Fisch, mein Lieber. Herr Wirlan stolzierte mit dem Mikrofon in der Hand herum wie ein Star auf der Bühne. Hier ist mein Hof, hier war mein Haus, ein Prachtstück von einem Haus. 2 Jahre habe ich mich dafür abgerackert, ganz aus Stein, mein Herr. Mit Veranda, das war beste Arbeit. Ach, ich will gar nicht darüber sprechen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das Wasser es mir nehmen könnte. Als ich hörte, dass der Damm bricht, habe ich die Kinder im Haus zurückgelassen und bin mit Frau Wirlan, meiner Frau, hinausgegangen, um hereinzuholen, was noch draußen lag. Das waren vielleicht Wassermassen. Mann, so etwas habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Frau Wirlan hat das Wasser außerhalb des Hofs erwischt, weil sie ein junges Huhn einfangen wollte. Ich bin ihr nachgerannt und konnte sie zum Glück schwimmend aus dem Wasser ziehen. Dann zurück zum Haus. Fast alles war niedergerissen, aber die Mauern haben standgehalten. Das Wasser hat es uns nicht nehmen können. Ein felsenfestes Haus, Mann. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Aufnahme von Frau Wirlans Gesicht, vorzeitig gealtert. Sie ist stolz auf ihren Ehemann, aber sie zittert zu sehr, um etwas in die Kamera sagen zu können. Und jetzt, was werden Sie tun, Herr Wirlan? Wir warten ab, bis das Wetter sich beruhigt. Als Katastrophenopfer bekommen wir vielleicht Geld und dann bauen wir das Haus wieder auf. Wir sind schließlich tüchtige Menschen. Von hier verschwinden wir nicht. Wir beten zum lieben Gott, dass es nie mehr so regnen wird wie jetzt. Die Journalistin nutzt den Moment aus, nimmt ihm das Mikrofon aus der Hand und drängt sich in den Vordergrund. Hier, verehrte Zuschauer, und nur hier, im Bild ihre Stiefel, die vom Trocknen ins Wasser treten, durch unseren persönlichen Einsatz, die Stiefel verschwinden mehr und mehr im Wasser, waren sie Zeugen eines Ereignisses, das eine Tragödie hätte werden können. Ein Schritt seitlich zum Fluss hin und die Journalistin versinkt mit Stiefeln und Mikrofon im Wasser. Werbung, schnell bringt Werbung, brüllt der Nachrichtendirektor.
Wir machen zusammen.
Kelin Tosan, die Leierkastenmänner. Ein Flugzeug startet in Bukarest. Ein buntes Flugzeug. Viel zu viel vergeudete Farbe auf den Flügeln, die unter der kirschroten Schicht all die Unzulänglichkeiten verstecken soll, die einem Low-Cost-Unternehmen zu eigen sind. 2 Männer warten auf den Flug. Beide bewundern den Prototyp des von Aurel Fleiko konstruierten Flugapparats, der an der Decke der Wartehalle aufgehängt ist. Die beiden heben sich deutlich von der drängenden Menschenmasse ab, die diesen sonnigen Morgen bevölkert. Es sind überwiegend billige Arbeitskräfte, die in Spanien und Italien überrollt haben. Bauarbeiter, Kindermädchen, Tänzerinnen, sie alle schwimmen in ihren Ausdünstungen. Zwiebelgestank vermischt mit der Aufdringlichkeit von billigem Parfum, ergänzt vom ranzigen Geruch der Secondhand-Bekleidung. Und sie sprechen laut, diese Leute, ohne wirklich etwas zu sagen. Sie entwickeln jene Form dümmlicher Euphorie, die man auch bei gerade entlassenen Häftlingen findet oder bei Kranken im Endstadium, die nicht wissen, dass sie nur zum Sterben aus dem Krankenhaus entlassen worden sind. Das heißt, bei all denen, die das Vorzimmer des Bösen verlassen, nur um eine Audienz in einem identischen, bestenfalls etwas größeren Zimmer zu bekommen. Ein Morgen, wie ich ihn so schnell nicht wieder vergessen werde. Ein ganz gewöhnlicher Morgen eigentlich. Und vielleicht gerade deshalb wird er mir lange in Erinnerung bleiben. Einer, an dem sich Dinge ohne besondere Planung ereignen. Einen ganz natürlichen Verlauf haben. Eins nach dem anderen. Im Rhythmus des Sekundenzeigers der Wanduhr. Ein Samstagmorgen mit genügend Sonne und Wolken, für niemanden ärgerlich, eine Vorahnung dieses besonderen Tages. Ein Tag ohne Verpflichtungen, gemacht wie fürs Dösen. Zur Entspannung der im Kampf mit dem Kalender verkrampften Knochen und Glieder. Ein Tag wie eine kleine Insel, wo du vor dem Fernseher rumkauern kannst, von Zeit zu Zeit genüsslich eine Kleinigkeit verzehrst. Ein Tag, an dem Gott dich in Frieden lässt, denn für ihn wird der kommende Tag gerade vorbereitet, wie ein kleiner Feiertag. Thank you.
Okay, thank you very much for coming. And just a short note here, we'll have a concert on Sunday in 2 days in Nach Besser Leben in Leipzig, here in Leipzig at 8 o'clock. Thank you very much.
Wir danken Ihnen und jetzt müssen Sie weiterlesen. Sie können auch in dem jetzt übersetzten Band von Florin Lazarescu die weiteren Geschichten lesen, aber es ist eine Fortsetzung unserer Arbeit. Vielen Dank.
Dankeschön. Ja. Einen schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich habe die große Ehre und Freude, slowakische Autorin Svetlana Žuchová kurz vorzustellen, die für ihres Buch Bilder aus dem Leben von M. den EU-Literaturpreis erhalten hat. Svetlana ist eine bekannte Autorin. Sie hat mehrere Bücher herausgebracht. Und sie ist auch interessant durch ihre Arbeit, durch ihr Leben als Psychologin, Psychiatrin. Sie ist sehr feinfühliger Mensch, eine feinfühlige Dame. Und sie kann wirklich mit sehr einfachen, normalen Worten eine ganz starke Atmosphäre verschaffen vom Leben, von vielen Seiten des Lebens, nicht nur in der Slowakei, da sie gut diese Probleme der Leute kennt, die in ein anderes Land kommen, kann sie sich sehr gut einfühlen und auch darüber schreiben, wie sie gerne alles haben möchten, was wir da haben, aber es geht einfach nicht. Und wie das Leben das so bringt, da kommt es zu verschiedenen Auseinandersetzungen. In diesem Buch erzählt sie eine Geschichte, aber jetzt will ich erstmal das Wort an Andrea Reynolds übergeben, die Übersetzerin des Buches, eine ausgezeichnete Übersetzerin aus dem Slowakischen ins Deutsche, die bereits 8 Bücher übersetzt hat von bekannten Autoren und Autorinnen und die übernimmt jetzt auch gleich die Moderation heutiger Veranstaltung. Bitte, Andrea.
Schönen guten Tag. Ich möchte Sie erstmal alle herzlich nochmal auch von meiner Seite begrüßen. Das ist Daniela Humajova aus dem Literaturinformationszentrum Bratislava, die auch viel damit dazu beiträgt, dass Bücher wie dieses erscheinen, das heißt, dass slowakische Literatur in verschiedene Sprachen einfach übersetzt wird. Zu Svetlana Žuchová, das ist mein erstes Buch, das ich jetzt von ihr übersetzt habe. Ich möchte noch dazu sagen, Svetlana Žuchová hat zuerst eine Erzählungssammlung publiziert. Sie wurde vor allem anfangs durch den Kurzgeschichtenwettbewerb Povietka wurde man auf sie aufmerksam. Es erschien diese
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.